Herzlich willkommen zu Charakterköppe. Mein Name ist Alexander Westvater und ich treffe mich in diesem Podcast mit Menschen, die einen besonderen Charakter haben oder irgendwelche Dinge tun, die außergewöhnlich sind. Ich möchte deren Motive verstehen, ich möchte wissen, was sie fühlen, warum sie etwas tun. Diese Folge ist ein bisschen anders. Heute wechseln wir die Plätze. Ihr habt uns Fragen geschickt und meine Frau stellt mir eure Fragen. Ich fand es wirklich spannend, mal auf der anderen Seite zu sitzen und auch mal zu merken, dass es gar nicht so einfach ist, auf die Frage, wie es mir geht, vernünftig zu antworten. Oder Fragen gestellt zu bekommen, mit denen man sich vorher nicht auseinandergesetzt hat. Ja, ich fand es für mich interessant und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Charakterköppe.
Es fühlt sich komisch an.
Hi Alex, wie geht es dir?
Ist das schon die erste Frage?
Das ist die erste Frage. Die kennst du doch.
Die kenne ich schon. Ja, dass die Frage kommt, damit habe ich gerechnet.
Die kam mehrmals.
wie geht es mir? Jetzt muss ich drüber nachdenken, wie man auf diese Frage antwortet. Eigentlich geht es ja immer darum, da ehrlich zu sein. Ne? Also, ich hab vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen. Da ging's, haben wir auch so darüber gesprochen, wie es gerade so ist und so. Und dann habe ich so ein bisschen die Sachen zusammengefasst und ich habe festgestellt, es gibt so viele Dinge, wofür ich dankbar sein kann. Also ich bin so dankbar für meine Familie. Ich habe so viel, ich bin so beschenkt, was meine Kinder angeht, wie das Zusammenleben ist. Und es gibt so viele gute Dinge. Und ich stelle dann fest, dass wenn etwas nicht so gut ist, dass das so oft wie das überlagert. Also ich habe viele gute Sachen, die so lebensentscheidend sind. Und wenn dann etwas ist, was irgendwie nicht so gut läuft, dann nimmt das bei mir so den ganzen Raum ein. Dann habe ich das Gefühl, es ist irgendwie alles blöd und es fühlt sich alles schlecht an, obwohl das ja Quatsch ist. Mhm. Und erst als ich das so aufgezählt habe, habe ich festgestellt, es gibt so wahnsinnig viele gute Sachen. Und diese eine Sache, die macht das dann so schwer, irgendwie das als gut zu empfinden. Ja, also mir geht es sehr, sehr gut eigentlich.
Bis auf die eine, also es gibt eine Sache, oder was? Bis auf die eine Sache.
Ja, es ist so, wir hatten die letzten Zeit viel mit zum Teil wenig Personal, einfach Herausforderungen auf dem Gebiet im Betrieb. Und das hat mir immer sehr viel Mühe gemacht. Also, dass man einfach, und das hat das so viel überlagert. Also, ich arbeite sehr viel in letzter Zeit, wie du wahrscheinlich weißt. dann sind da auch Sorgen dann immer mit dabei. Wie löst man das? Und das, das hat in den letzten Monaten viel überlagert. Mhm. Ja. Viele von der Freude überlagert. Aber ich muss, wenn ich einen Strich drunter ziehe, dann frustriert mich das und mich nervt das, dass ich so ein Gefühl habe, weil ich will dieses Gefühl nicht. Ich will nicht, dass das eine Sache, die nicht so gut ist, dass die alle guten Sachen überlagert. Ich finde das so undankbar, aber merke es schon trotzdem, dass ich das so empfinde. Also mir geht es sehr, sehr gut, aber es ist vom Kopf her gedacht. Vom Herz fühle ich es manchmal anders.
Also wir haben irgendwie ganz viele Fragen reinbekommen, wo es auch um deine Kindheit geht und so weiter. Und ich dachte, wir spulen mal ganz zurück und fangen mal, ja.
Bei meiner Kindheit an?
Genau, okay. Fangen mal da an und dann arbeiten wir uns vor.
Okay.
In das Heute.
In das Heute, okay. Mhm.
Und zwar, was warst du für ein Kind? So zwischen 5 und 10 Jahren. Das war eine Frage. Wie warst du da so?
Was war ich für ein Kind zwischen 5 und 10 Jahren? Ich kann natürlich, das ist so ein Alter, wo ich jetzt so nicht mehr so furchtbar viel weiß. Ich kann nur von Erzählungen sagen. Meine Mutter hat gesagt, das ist mit mir, es war kompliziert im Sinne von, ich wollte Dinge nicht tun, ich habe mich immer beschwert. Ich weiß zum Beispiel, mein Bruder und ich, wir mussten zu Hause kehren. Also es gab einen Hof, der in 2 Bereiche aufgeteilt war und wir mussten jeder eine Seite kehren. Und in regelmäßigen Abständen bin ich gekommen und habe mich beschwert und habe gesagt, das ist unfair. Mein Bruder hat den viel besseren Teil. Für ihn ist es viel einfacher, was der machen muss. Und dann hat sich meine Mutter breitschlagen lassen oder mein Bruder, ich weiß es nicht genau. Nee, der fand das unfair, glaube ich. Und dann haben wir gewechselt und dann hatte ich die andere Seite und er musste meinen Teil kehren und ich sein. Und dann hat es nicht lange gedauert und dann kam ich wieder und habe gesagt, das ist total unfair, weil jetzt fahren die Bauern Stroh und dann liegt bei mir so viel Stroh und bei ihm liegt gar nichts und so. Also das heißt, ich war schon jemand, der Schwierigkeiten hatte, die Situation anzunehmen. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich ein Kind war, was Schwierigkeiten hatte, Dinge zu tun, wenn er sie nicht verstanden hat. Mhm. Ich weiß, kann mich in der ersten Klasse an eine Situation erinnern, da habe ich in Druckbuchstaben Sachen geschrieben und meine Lehrerin, die hat, also es war einfach Pflicht, in Schreibschrift zu schreiben. Und das fand ich aber blöd, habe das nicht verstanden. Und dann hat vielleicht war es auch schon zweite Klasse. Auf jeden Fall habe ich dann als Strafarbeit gekriegt, ein Blatt abzuschreiben in Schreibschrift. Das war Strafarbeit, weil ich meine Hausaufgaben immer irgendwie in Druckbuchstaben gemacht habe. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das abgeschrieben, aber in Druckbuchstaben.
Okay.
Weil ich es nicht nachvollziehen konnte, warum man eine Schreibschrift schreiben soll. Also da war, glaube ich, schon auch ein bisschen Rebellisches drin. Ja. Aber ich glaube, ich war, glaube ich, ein sehr angenehmes Kind.
Bestimmt.
Was würdest du denn sagen vom Hören sagen? Ich war, glaube ich, kein kompliziertes Kind, oder? Ich wollte Sachen nicht machen.
Naja, du warst bestimmt immer freundlich und nett. Und hast dich dann hintenrum weggeschlichen.
Ja, genau, das
so,
stimmt.
Ne? Nach außen hin immer, ich bin da ganz liebe, aber wenn es drauf ankommt.
Nach außen immer, ich bin da ganz liebe, ja.
Aber bin ich halt nicht da, wenn die Dinge erledigt werden müssen. Muss dann halt ein anderer machen.
Ja, das stimmt. Ich wollte nicht, dass meine Eltern, also ich wollte schon meine Eltern nicht enttäuschen, aber wollte schon doch das machen, was ich wollte.
Zu viel Druck von außen. Mochtest du auch nicht, ne? Gibt es Angewohnheiten, die du bis heute aus deiner Kindheit hast?
Meine Mutter hat immer zu uns gesagt, seid lieb.
Stimmt.
Das ist irgendwie, keine Ahnung, so drinne geblieben, das sage ich immer noch, das sage ich an der Arbeit, das sage ich überall, das sage ich meinen Kindern. Mhm. Also ich habe seitdem auch Dinge, die ich meinen Kindern immer sage, was sie irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Sachen einfach, wenn ich die in die Schule bringe oder sowas, dann sage ich Dinge. Und seit lieb zum Beispiel, da haben meine Mitarbeiter mir ja schon Pulli und Sachen von geschenkt.
Mit der Tasse.
Ja, genau, weil ich das immer wieder sage. Das ist zum Beispiel cool. Eine Sache. Sonst wüsste ich jetzt zumindest auf Anhieb nichts.
Welche Rolle hattest du in deinem Elternhaus als Kind? Also es gibt ja immer so den Verantwortungsbewussten oder den...
Der war es nicht.
Superschlauen, der alles weiß oder der Spaßvogel. Was war deine Rolle in deiner Familie?
Ich wüsste jetzt nicht, dass ich eine Rolle hatte irgendwie.
Ja, doch, ich glaube, jeder hat eine.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Also ich weiß zum Beispiel...
Also in der Schule, in der Klasse warst du mit Sicherheit der Klassenclown.
Ja, in der Schule war ich der Kasper, das ist schon so. Aber zu Hause... Aber in der Schule der Kasper zu sein, ist ja oft auch ein Überspielen...
Ja, deswegen kann ja zu Hause auch wieder was anderes gewesen sein.
Ich wüsste nicht zu Hause, was ich für eine Rolle hatte.
Das müssen wir uns nochmal befragen, ne, bei deiner Familie.
Ja. Also ich mochte es sehr nicht, wenn es Streit gab oder sowas. Das ist, das mag ich sehr nicht.
Ja, aber warst du dann eher der Vermittler oder also der Schlichter? Oder hast du dich einfach vom Acker gemacht?
Ich glaube, ich würde wahrscheinlich sagen, ich habe mich vom Acker gemacht.
Würde ich dich auch so einschätzen.
Weil ich das zu Hause auch immer mache, oder warum?
Ja, aber hast du immer, früher.
Ja.
Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile.
Ja, das stimmt. Wie lange sind wir verheiratet, weißt du es?
21.
Dein fragender Blick, ne?
Ungefähr 21 Jahre. Ja, wie viel sind es denn?
Ja, im Mai 22 Jahre. Dann im Mai 22 doch. Und im August sind wir 27 Jahre zusammen.
Das ist krass.
Ich will hier nicht flexen, aber Ich hab's gewusst.
Und jetzt nochmal, welche Rolle hast du jetzt in deiner Familie? Also so unter deinen Geschwistern und in deiner...
Schlichter? Kann das sein? Oh, da musst du mir helfen. Also das
fühlt sich... Also eine Sache, die mir sofort eingefallen ist. Wie nennen die dich immer? Der Victor hat da so einen guten Namen für dich. Du bist
mäßig. So, ich bin so mäßig. Er wollte mir mal ein Kompliment machen. Er hat gesagt, ich wäre mäßig.
Ja. Ja, er meinte ja damit, dass du so... Jetzt fällt es mir auch nicht ein.
Also, denk mal noch mal drüber nach. Ich würde schon sagen, dass meine Rolle in der Familie sich irgendwie so ergeben hat, dass ich schon immer noch keinen Streit mag, obwohl ich halte mich auch jetzt viel raus.
Ja, da hältst du dich raus. Nee, ich finde, wenn so Dinge geklärt werden müssen, wo man keinen gemeinsamen Nenner findet oder wo man nicht weiß, ach, wie ist es denn jetzt richtig oder wie macht man es denn jetzt, dann fragen sie dich. Alex, sag du mal. Du bist so der, ich weiß nicht, der Verantwortungsbewusste stimmt nicht so ganz, der Weise, ich kann es nicht sagen, ich finde kein passendes Wort dafür, aber...
Weise klingt aber sehr, sehr gut.
Ja, aber du hast immer dann so diesen, doch, so einen guten Rat. Du hast immer so einen guten Weg für alle Dinge. So. Und wenn es drauf ankommt, dann fragt man dich, wie machen wir das denn jetzt?
Da wäre ich ein bisschen rot, ne? Das fühlt sich komisch an. Ich kann, wir haben vorhin unten darüber diskutiert, über Komplimente, also mit den Mitarbeitern darüber diskutiert, über Komplimente, ob man die Komplimente annehmen kann. Und da festgestellt, das ist gar nicht so einfach, wenn man Komplimente, also mir geht es zumindest so, wenn man, wir lieben alle Komplimente, beziehungsweise, also ich mag es schon, wenn jemand mich lobt oder mir ein Kompliment macht, das mag ich schon. Aber er weiß oft nicht, damit umzugehen. Wie reagiert man darauf? Was sage ich denn jetzt irgendwie dazu, wenn jemand mich lobt irgendwie?
Dazu habe ich eine sehr passende Frage. Was fällt dir schwerer, Lob annehmen oder Kritik äußern? Weil Kritik äußern ist ja, ne? Kritik äußern. Auch ganz schön schwer für dich.
Aber das habe ich schon gelernt. Also ich kann schon mittlerweile besser Kritik äußern. In einem guten Rahmen kann ich Kritik mittlerweile schon äußern. Lob annehmen. Ja, am Ende muss man schon sagen, Lob annehmen ist schon das, was man lieber macht, als Kritik zu äußern. Aber ich weiß tatsächlich oft nicht, was ich dann sagen soll. Also ich stehe dann so ein bisschen immer so, danke und ja, genau. Okay.
Gut. Eine Frage habe ich noch zum Thema Kindheit. Von welchem Leben hast du als Kind geträumt?
Als Kind? Was heißt Kind? Also wenn ich jetzt, ich kann zum Beispiel, als Jugendlicher kann ich sagen, wovon ich geträumt habe.
Ja, na dann nehmen wir doch das.
Also als Jugendlicher wollte ich ganz klar, ich wollte der Größte sein. Also ich wollte erfolgreich sein, ich wollte schon wer Besseres sein.
Ja, und ich meine, hast du dir irgendwas vorgestellt so in der Zukunft? Ich meine, hast du gedacht, oh, ich werde mal
total erfolgreich. Chef irgendwie oder total erfolgreich auf jeden Fall. Irgendwas total erfolgreich.
Rennfahrer.
Rennfahrer wollte ich werden, das stimmt. Das hat sich leider nicht ergeben.
Pilot ist es auch nicht geworden.
Ich wollte schon irgendwas machen, was irgendwie Anerkennungswert hat. Da merkt man so, was da so in einem drin steckt, ne? Dieses irgendwie was Besonderes sein wollen, das wollte ich schon. Und ich dachte eigentlich immer, ich habe ja eine Bankausbildung gemacht und dann bin ich in die Bank gegangen und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann werde ich da irgendwie was Besonderes und habe mich ja dann auch schon als Besonderes gefühlt. Und dann kann es sein, dass es das Auto war oder du als Frau oder wie auch immer. Immer sollte es schon was Besonderes sein. Ich wollte schon was gelten.
Ja, ich glaube, das haben wahrscheinlich die meisten in dem Alter, oder?
Ja, ich glaube schon.
Also in dem Alter nochmal verstärkt einfach.
So, aber jetzt neben Pilot und Rennfahrer und solchen Sachen war es jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ich will auf jeden Fall mal irgendwie selbstständig sein oder sowas. Das war jetzt nicht primär das Ziel, sondern eigentlich immer nur erfolgreich. Anerkennung.
Hast du auch von einer Familie geträumt?
Nee, nicht so.
Damals noch nicht.
Wenn, dann war das so ein ja, das gehört dazu. Mhm. Eine gute Familie gehörte vielleicht in mein Bild hinein, aber jetzt nicht als, ich wünsche mir so sehr eine Familie.
Ja, verstehe ich.
Ich weiß, es gab sogar eine Zeit, da habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich will keine Kinder.
Echt?
Ich will keine, überhaupt
weißt
keine.
Weißt du noch, warum?
Ja, weil ich gesagt habe, in diese Welt kann man da keine Kinder setzen. Ach so, und so. Ja. Und da wollte ich keine Kinder. Und das waren so diese in dieser Zeit, wo man so überzeugt ist von allem, was man so selbst sagt. Und auch einen Ehevertrag wollte ich.
Weißt du, wusstest du? Ja, klar. Das weiß ich noch.
Total albern, ne? Du hattest mehr Kohle, als wir geheiratet haben, als ich. Und ich wollte einen Ehevertrag. Da sieht man schon den Optimismus, den ich hatte. Mhm. Ich habe damals schon gedacht, bestimmt wird das super. Ich war komplett pleite, als wir geheiratet haben. Mhm. Und du hattest zumindest was angespart. Und ich wollte einen Ehevertrag. Haben wir zum Glück nicht gemacht.
Ab welchem Alter bist du, hast du dich erwachsen gefühlt und es genossen, erwachsen zu sein?
Ich habe nie das Gefühl, also das Gefühl, erwachsen zu sein, ist jetzt erst die letzten 2-3 Jahre gekommen. Ich bin jetzt 44 und jetzt die letzten Jahre ist das so aufgekommen, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie Erwachsener. Das fühlt sich aus dem Grund so an, weil man merkt mittlerweile, wenn man in irgendwelchen Runden ist, dass man da eine Verantwortung trägt. Sonst konnte ich immer, also wenn ich irgendwo in irgendwelcher Runde war, egal wo, konnte ich mich hinsetzen und sagen, okay, wenn mir was einfällt, kann ich vielleicht auch was dazu beitragen. Aber eigentlich sind hier andere, die die Verantwortung übernehmen. Das sind irgendwie Ältere, das sind irgendwie Leute, die eine bestimmte Position haben oder irgendwie sowas. Und da konnte ich mich immer zurücknehmen. Und jetzt merke ich zunehmend, dass man, wenn man in so einer Runde ist, dass man selbst diese Person ist, die jetzt irgendwie die Ältere ist oder die irgendeine Position hat oder irgendwie sowas. Und damit kam ein bisschen bei mir das Gefühl des Erwachsenwerdens. Aber ich habe jetzt noch, also ich habe immer noch eigentlich nicht so richtig das Gefühl, erwachsen zu sein.
Was fehlt dir denn noch dazu?
Ich weiß es nicht genau. Ich merke, wenn ich mich mit Leuten unterhalte manchmal, mit Jüngeren, dann sitzen wir und unterhalten uns und dann stelle ich manchmal fest, so, warte mal ganz kurz, diese Person ist 25 Jahre jünger als ich. Also ich rede mit ihr so, als wenn wir ungefähr dasselbe erlebt haben, als wenn wir dasselbe machen, als wenn alles gleich ist und stelle dann irgendwann fest, die versteht mich vielleicht überhaupt nicht in dem Sinne, weil sie einfach noch viel jünger ist. Mhm. Also wenn ich mich dann in das Alter zurückversetzt fühle, dann denke ich, hätte ich mich gefragt, was will der von mir überhaupt? Das heißt, ich merke, bei mir verschwimmt das immer. Aber auch in die andere Richtung. Wenn ich mich mit Leuten zusammensetze, die älter sind als ich, habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwie unterschiedlich sind. Ich habe immer das Gefühl, egal welche Runde wir zusammensitzen, wir sind immer alle gleich alt. Und aus dem Grund fühle ich mich auch oft nicht so richtig erwachsen. Würdest du sagen, ich bin erwachsen?
Ja, sicher. Wenn nicht jetzt, wann dann? Dann kommt es nicht mehr. Klar bist du erwachsen.
Aber ich verhalte mich manchmal schon auch noch.
Wie denn?
Es gibt schon so Dinge, wo ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit Kindern irgendwie unterwegs bin oder sowas und dann sehe ich eine Abzweigung, wo Schlamm ist oder so, dann biegen wir da ab und versuchen irgendwie mit dem Allrad irgendeinen Weg hochzufahren.
Ja, das ist doch auch schön. Das finde ich auch richtig gut, dass man immer noch Quatsch machen kann, dass man jetzt nicht so super ernst ist und nur noch so den Ernst des Lebens sieht. Aber erwachsen bist du trotzdem schon lange. Das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwelche, irgendeinen Quatsch machen kann.
Also ich würde sagen, ich bin mit 41 Jahren erwachsen geworden.
Also ich kann mich erinnern an deinem 40. Geburtstag, da hast du gesagt, so, ich glaube, ich bin jetzt erwachsen.
Ja?
Und ich wusste gar nicht, dass du es bis dahin nicht warst.
Aber das ist ja gut, wenn sich das für dich anders angefühlt hat, weil das wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt sage, ich bin aber...
Ich denke über solche Sachen natürlich auch nicht nach, ne? Weil es ist so, hä? Du hast Kinder, du bist verheiratet, du hast einen Betrieb, natürlich bist du erwachsen.
Ja, ist ja nicht immer bei allen gleich, ne? Aber stell mir vor, ich hätte jetzt gesagt, ich bin erwachsen und du hättest gesagt, du bist überhaupt nicht erwachsen. Kennst du den? Man sagt auch oft so, ja, jetzt habe ich noch ein viertes oder fünftes oder wie auch immer Kind zu Hause, wo man den Mann dann mit reinzählt. Ja. Ne? Ja. Ist das bei dir so?
Nee, auf gar keinen Fall.
Also du empfindest mich nicht zu Hause als eine zusätzliche Belastung?
Nein.
Ist gut.
Habe ich auch nie, also ich meine, kann sein, dass es vielleicht früher mal mehr war, aber ich habe das trotzdem nie so gesehen, weil, ja, ich meine, klar gibt es Dinge, die ich für dich mache, aber die mache ich dann freiwillig. Und wenn, ja, nein, es gibt auch Dinge, über die man sich ärgert, weil der andere es nicht auf die Reihe kriegt, aber das sind Dinge, die werden wohl immer so bleiben. Also ich meine, wir haben ja unsere Charaktereigenschaften, unsere Stärken und Schwächen. Nee, aber du bist einfach erwachsen, weil du das sein musst. Fertig,
was,
aus.
Was für Dinge kriege ich nicht auf die Reihe?
Ja, so vielleicht auch mal was anzuziehen, was nicht ganz oben liegt. Also an das habe ich jetzt gerade so gedacht, so an Kleidung.
Ja, ja, das stimmt.
So, weil ich ja ein bisschen mehr über dich weiß, nehme ich jetzt die Frage, die chronologisch jetzt als nächstes kommt. Und zwar hat jemand gefragt, wie bist du zum Glauben gekommen?
Wie ich zum Glauben gekommen bin?
Ja.
Ja, die Geschichte kennst du ja schon, aber das, ich erzähle sie dir trotzdem nochmal.
Ja, vielen Dank.
Also zum Glauben bin ich gekommen, das war in einer Phase, wo wir schon 5 Jahre, beziehungsweise du sagst ja 4 Jahre, zusammen waren.
Es waren 5?
Ja, ist egal. Auf jeden Fall waren wir schon einige Jahre zusammen und ich hab damals in dieser Zeit jetzt nicht gedacht, dass es keinen Gott gibt oder sowas. Also ich habe schon gedacht, dass es Gott gibt. Aber ich wollte einfach nichts damit zu tun haben. Das war für mich irgendwie so. Also ich muss schon zugeben, ich habe immer gedacht, Christen, Menschen, die an Gott glauben, die sind eigentlich so ein bisschen dumm, bisschen naiv, nicht so richtig klug. Also so, keine Ahnung, die brauchen das, die brauchen diese Welt, in der sie irgendwie, wo jemand drüber steht und irgendwie Dinge klärt und sowas. Das hört man ja jetzt auch ganz oft, dass Leute das sagen, dass Christentum etwas ist, was einfach gut hilft oder sowas. Und das war ein bisschen auch so mein Denken irgendwie. Ich weiß noch, als ich gedacht habe, okay, ich glaube nicht an UFOs, warum soll ich an Gott glauben? Das ist genau derselbe Quatsch. Und obwohl ich das gedacht und gesagt habe, habe ich irgendwie trotzdem, war ich nicht der Überzeugung, dass es keinen Gott gibt. Also das ist ein bisschen komisch eigentlich. Ja. Und dann kam der Punkt, wo wir uns getrennt haben. Du hast dich von mir getrennt, sagen wir es mal, wie es ist. Und dann, und da ist eine Welt zusammengebrochen. Und das habe ich daran festgestellt, dass ich hatte dann ein 3er BMW zu dieser Zeit. Das war, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dieses, was gelten wollen, das sein wollen, das war mir wichtig. Und ich hatte damals ein tolles Auto, ich hatte eine tolle Ausbildung, ich hatte eine tolle Frau. So. Und auf einmal hatte das alles keine Bedeutung mehr für mich. Also ich habe einfach gemerkt, wenn ich jetzt, ich war so niedergeschlagen, dass wenn ich jetzt das Auto kaputt fahre, das war mir egal. Das hat einfach, ist mir egal, was hat das Auto für einen Wert? Und genauso mit der Ausbildung. Also ich war auch an der Arbeit dann nicht so sehr leistungsfähig, sage ich jetzt mal, und dachte darüber nach, was passiert, wenn ich jetzt rausfliege? Das war mir egal. Und habe irgendwie festgestellt, gibt es eigentlich etwas, was dauerhaft ist, was bleibt? Also wir haben darüber nachgedacht, zu heiraten. Wir hatten irgendwie Pläne für die Zukunft. Ich hatte Pläne für die Zukunft. Mhm. So, das war ja dann so Familie und erfolgreich. Und das waren meine Pläne. Und auf einmal trennst du dich von mir. Und diese Pläne haben alle keine Bedeutung mehr. Und dann weiß ich noch, das hat irgendwie so mir den Boden oder den Füßen weggezogen. Und dann habe ich angefangen, mich gefragt, gibt es etwas, was Bestand hat. Und da gibt es ja einen Vers in der Bibel, ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin, woher ich den wieso der mir präsent war, dass Gott sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gott bleibt so, wie er ist. Die Situation bei ihm, die verändert sich nicht. Also was, wir haben ja heute auch Sachen, wo wir sagen, Dinge waren vor 10 Jahren in Ordnung, heutzutage geht das überhaupt nicht. Da wird darüber geschimpft, dass, wie kann jemand sich anmaßen, so etwas zu sagen, so zu denken, so zu handeln und so. Und obwohl das vor 10 Jahren völlig normal war und immer denkt man, man ist schlauer, als die früher waren. Mhm. Und dann wurde mir in diesem Vers wurde mir so deutlich, das gibt es bei Gott nicht. Gott ist gestern derselbe wie heute und morgen und immer. Also das heißt, das, was wir ihm früher nicht in Ordnung war, das wird es auch morgen sein. Und was für ihn früher in Ordnung war, das wird auch morgen auch in Ordnung sein. Also da kannst du dich, das ist so eine Stabilität. Und dann habe ich angefangen, ich wollte damals mit keinem was zu tun haben. Also ich bin jetzt nicht zu irgendwelchen Christen gegangen und habe gesagt, hier, hilf mir mal oder sowas. Hatte vielleicht auch mit meinem Stolz zu tun. Sondern bin ab einfach nach Hause gegangen, habe einfach gebetet und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, will ich dich kennenlernen. Ist es wahr, dass es dich gibt? Und dann ist mir auch ein Vers, den sage ich auch heute immer wieder. Es heißt ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so werdet ihr mich finden. Und das ist etwas, was ich Menschen auch immer wieder so heutzutage sage. Wenn du Gott nicht kennst, er hat selber gesagt, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, dann wirst du ihn finden. Und das ist etwas, wo du dran festmachen kannst, ob es tatsächlich einen Gott gibt oder nicht. Weil wenn du ihn wirklich suchst und es dir ein Anliegen ist, ihn zu finden und du ihn dann nicht findest, dann hast du ja im Grunde auch quasi den Beweis. Ich habe für mich dann angefangen, einfach zu suchen, habe nach Gott gefragt, habe ihn gesucht und war für mich war das irgendwann so klar, dass es einen Gott gibt, dass dann unsere Beziehung das nachrangig wurde. Also das hatte dann weniger Bedeutung. Ich wollte dich immer noch zurückhaben. Das weißt du vielleicht noch. Ich habe dir, keine Ahnung, wir haben viel telefoniert, aber das wurde eigentlich immer eher schlechter. Ich bin dann im Grunde dadurch zum Glauben gekommen und dachte auch so ein bisschen, jetzt wird alles super. Jetzt wird, werden wir wieder zusammenkommen, jetzt wird alles gut. Wurde aber gar nicht. Also es wurde eigentlich eher schlechter, bis ich an den Punkt kam, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Will ich mit Gott leben? Will ich für Gott leben? Oder ist das für mich nur so ein Zweck, um dich wieder zu bekommen? Und habe dann, daran kann ich mich noch sehr genau erinnern, an dieses Gebet, wo ich gebetet habe zu Gott und gesagt habe, Gott, ich möchte, dass sie wiederkommt und ich möchte dir, aber ich will das machen, was du für richtig hältst. Mhm. Aber du weißt genau, was ich will. Also ich habe es nicht übers Herz gebracht, es nicht immer wieder zu sagen, dass Gott auch ja nicht vergisst, was mein Wunsch eigentlich ist. Aber trotzdem dieses Gebet, das war in meinem Zimmer, diese Feststellung, nein, Gott, ich bin bereit. Ich bin bereit, das zu machen, was du für richtig hältst, nicht das, was ich für richtig halte. Da, so bin ich zum Glauben gekommen. Und danach übrigens, das ist jetzt schon ja über 20 Jahre her, hat man mich neulich gefragt, wie es dann so quasi weitergegangen ist. Gott hat sich einfach immer wieder in meinem Leben bestätigt. Also, dass mein Vertrauen in ihn immer wieder, immer mehr gewachsen ist, weil ich ihn immer mehr erlebt habe, immer mehr in meinem Alltag gesehen habe, immer mehr in meinen Herausforderungen, in meinen Freuden, immer mehr gesehen habe, wie Gott eingreift. Auch ins Zweifeln gekommen und verzweifelt gewesen, gedacht, ja, ist das vielleicht doch alles Quatsch und stimmt vielleicht alles nicht. Also, das ist nicht so, dass das Leben dann nur noch bergauf ging und alles super war. Aber Gott hat einfach zu seinem Wort gestanden und war immer da. Im Sinne von, ich habe einfach gemerkt, er nimmt mich immer wieder in die Hand und führt mich auch durch Krisenzeiten, auch durch schwere Zeiten und hilft. Ja, genau.
Schön.
Langer Monolog jetzt hier.
Es kam eine Frage rein. Wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast? Wann hast du gemerkt, dass du nicht mehr bei der Bank arbeiten willst? Und gab es einen bestimmten Grund für deine Entscheidung?
Das ist auch eine Sache, das gehört wahrscheinlich zu den Dingen, wo Gott am klarsten zu uns gesagt hat, dass wir uns selbstständig machen sollen. Also ich habe in der Bank gearbeitet und es kam schon war so ein Punkt, so irgendwie viele Ideen in meinem Kopf, wir könnten ja das machen, dann weiß ich,
ich fand immer alles blöd.
Du, genau, alle meine Ideen. Du wolltest nie selbstständig sein, das war für dich
auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall, genau. Und ich habe damals, dann hat dein Bruder, der, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube eine Webseite oder irgendwas, sollte ich machen für den?
Und ja, du hattest ja schon mal so eine Webseite für uns selber gemacht.
Ja.
Wo du einen Blog geschrieben hast.
Und genau, so. Ich hatte mal einen Blog gemacht. Und dann hat er gesagt, meld doch ein Gewerbe an, dann kann ich es dir bezahlen. Mhm. Und das war so das erste Mal, dass irgendwie im Grunde, hatte man dann irgendwie so eine Aufregung gespürt hat und gesagt, okay, ich habe jetzt ein Gewerbe für 20 Euro angemeldet und ich kann jetzt eine Rechnung schreiben und ich bin irgendwie selbstständig, so. Und damals in einer totalen Naivität, also auch das mit der Selbstständigkeit, aber es kam, wir hatten so einen Hauskreis, da kamen Leute zu uns, die uns besucht haben. Und da war der Alex Tissen dabei, der war damals im Hauskreis und der sagte auch, er will sich selbstständig machen mit Folien und so ein Kram. Und da kam so dieser Gedanke, wollen wir das vielleicht zusammen machen? Das war so der Beginn des.
Wir hatten ja damals schon ein paar Autos beschriftet, auch für meinen Bruder.
Stimmt, wir hatten so mal ein paar Sachen.
So kam das wahrscheinlich.
Ja. Ja, das weiß ich noch.
Ich weiß, ich habe hier die ganzen Plotterarbeiten erledigt und am Wochenende haben wir dann beklebt, stundenlang.
Also ich kann, dieser Auftrag, der ist immer noch sehr, sehr cool. Das waren, glaube ich, drei Aufkleber, die so groß waren, so 25, 30 Zentimeter breit und 5 Zentimeter hoch. Und wir hatten damals noch keinen eigenen Plotter. Ich habe bei einer Agentur in Fulda, die sollten mir das plotten. Mhm. Und dann bin ich dahin und ich habe die ganze Zeit genervt, die sollen mir diese Sachen fertig machen. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich dahin gefahren bin. Und dann hat er mir das gemacht. Irgendwann, und dann habe ich aber gesagt, aber hier nichts schwarz, ich brauche eine Rechnung dafür. Der hat sich gedacht, Alter, was willst du von mir? Das sind 7 Euro oder sowas.
Schenk ich dir.
Ja, genau. Und da hat das dann am Ende, ich habe nie eine Rechnung dafür bekommen, gar nichts. Ich habe dann immer nochmal nachgefragt, aber wenn ich dann die Rechnung dafür kriegen würde, es kam nie eine Rechnung. Und dann sind wir mussten wir fahren, um das zu beschriften. Das war ganz ich war richtig aufgeregt, weil ich nicht wusste, ob ich das da jetzt irgendwie gerade draufgeklebt kriege. Und ich bin wir hatten 45 Minuten Anfahrt. Wir sind da hingefahren. Dann habe ich auf drei Fahrzeuge diesen kleinen Aufkleber geklebt und habe danach, hat man natürlich noch Heimfahrt. Und ich weiß, das hat damals, ich glaube, 20 Euro pro Aufkleber gekostet. Das waren 60 Euro. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, der Wahnsinn, wie absurd das ist. Ich hatte das ja vorher auch noch gestaltet. Ne?
Stimmt.
Also das war schon alles inklusive. Ja, ich bin ein bisschen froh, dass sich das geändert hat, sonst wäre es schon längst pleite. Damit hat das angefangen. Mhm. Aber dann kam der Punkt, wo es dann darum ging, okay, soll ich die Stelle in der Bank kündigen? Und ich weiß, in der Bank ist eine Kollegin zu mir gekommen und hat gesagt, Alex, was du hier vorhast, das ist absurd. Was denkst du dir? Du musst davon ja auch leben. Mhm. Und das war so wahnsinnig blauäugig. Ich hatte ja keine Ahnung, was ich da mache eigentlich. Also das war total naiv. Aber ich habe, ich weiß zum Beispiel eine Geschichte, da bin ich im Zug gefahren und habe gebetet und habe Gott gesagt, Gott, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen, sollen wir das so machen oder sollen wir das nicht machen? Und ich wusste ja, du wolltest sehr nicht selbstständig sein. Und dann habe ich gebetet und gesagt, Gott, aber ich möchte nicht Elna überreden, weil wenn ich sie überrede und wir uns dann selbstständig machen, dann werden wir irgendwann Probleme kriegen, also logischerweise Herausforderungen in der Firma, und sie wird immer sagen, ich wollte das nicht.
Ich habe es dir gleich gesagt.
Ja, genau, ich habe es dir gleich gesagt. Und dann sind wir bin ich nach dem Tag nach Hause gekommen und habe zu dir gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann hast du gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum du da noch die ganze Zeit Zweifel hast. Es ist doch so klar, dass wir uns selbstständig machen sollen. Das war am selben Tag abends und ich habe gedacht, was ist denn hier passiert? Und dann habe ich zum Beispiel, wir hatten so einen Lauf in Frankfurt und ich habe, damals gab es noch MP3-Player und für diesen Lauf wollte ich mir einfach was hören und dann habe ich mir Predigten runtergeladen und habe mir, ich wusste gar nicht was, ich habe mir einfach was draufgeladen, damit ich nachher beim Laufen, weil ich hatte keine Zeit und dann bin ich losgelaufen und es war gerade diese Phase, wo ich so mit mir gerungen habe und ich weiß noch morgens gedacht, nein, was machst du da, das ist Quatsch, das funktioniert rechnerisch überhaupt nicht, was du da vorhast. Und dann bin ich losgelaufen und habe die erste Predigt angemacht und es ging um darum, macht euch keine Sorgen, vertraut auf den Herrn. War dieser Text und das war so, oh, unglaublich, wie Gott da in die Lebenssituationen einfach spricht. Und so waren noch viele Dinge, die dazu kamen, wo wir dann das war für mich ist es die Entscheidung, die ich am meisten von Gott bestätigt bekommen habe in meinem Leben. Weil es war danach ja auch sehr schwer. Also das war dann mit vielen Herausforderungen verbunden. Mhm. Und es war aber nicht so, dass ich weiß noch, wir haben dann zusammen manchmal gesessen und haben gesagt, Gott, können wir damit aufhören?
Ja.
Es war nicht so, komm, wir hören damit auf, vielleicht hat Gott das nicht gewollt, sondern uns war schon klar, da sind wir am richtigen Platz, aber vielleicht ist jetzt einfach genug und wir können damit aufhören.
Reicht es jetzt endlich?
Ja, genau.
Können wir jetzt was anderes machen?
Ja. Ja. So hat das angefangen mit der Selbstständigkeit. Aber total naiv. Also ich habe eigentlich gedacht, nachdem wir uns entschieden haben, wir machen das, habe ich gedacht, jetzt geht es richtig ab.
Jetzt geht's richtig ab.
Wo sind die Autokataloge? Ich will schon mal ein fettes Auto bestellen.
Und es kam ganz anders.
Alles
kam anders. Und würdest du aus heutiger Sicht jetzt als Chef, jetzt als erfahrener Chef, wie lange bist du jetzt selbstständig?
17 Jahre.
17 Jahre. Dich als Jugendlichen, wie du damals warst, würdest du dich einstellen?
Nein. Warum? Ich war der Mitarbeiter, den ich heute nicht will. So wie ich damals war. Mhm. Also unzuverlässig, nicht in der Lage, irgendwas durchzuziehen, also nicht in der Lage, an einer Sache dran zu bleiben, das musste ich jetzt über diese 17 Jahre, musste ich das einfach sehr, sehr schwer lernen, weil es uns einfach immer wieder in Herausforderungen geführt hat, diese Mentalität oder diese Charaktereigenschaften, die haben uns immer wieder in Schwierigkeiten gebracht und das war der Wahnsinn, völlig unorganisiert, wenig zielgerichtet, viele Ideen ja, auch durchaus auch mal gute Ideen dabei, aber nichts, was man am Ende durchzieht. Mhm. Und das, es bringt dir nichts, wenn jemand total kreativ ist, aber das dann nicht irgendwie umgesetzt bekommt. Außer du hast eine Unternehmensgröße, die ausreicht, wenn jemand nur kreativ ist und total coole Ideen hat und jemand anders setzt es dann um. Aber also ich hätte mich nicht eingestellt. Aber und ich kann mich auch erinnern, ich hatte in der Schule, also ich habe damals die Bankausbildung gemacht und wir hatten einen innerbetrieblichen Lehrer, Dürer hieß der. Der war richtig, richtig gut eigentlich und ich hatte richtig Angst vor ihm, weil der hatte mich so durchschaut, der wusste genau, dass ich faul war und dass ich mich nicht um die Dinge gekümmert habe. Und er war aber jemand, der das durchschaut hatte und der hat einem sofort immer eine Chance gegeben, wenn er gemerkt hat, dass man sich Mühe gegeben hat. Aber wenn du das nicht getan hast, dann hat er einen echt fertig gemacht und ich hatte richtig Angst vor dem. Und der hatte mich gut durchblickt.
Aber dir hat man ja auch eine Chance gegeben, ne? Also ich meine, manchmal trifft man ja solche Entscheidungen jetzt nicht, weil man sagt, oh, das wird bestimmt ein super Mitarbeiter, sondern
ja.
Komm, wir helfen da jemandem und geben ihm noch eine Chance. Also ich weiß, wir hatten auch schon solche Azubis.
Ja. Wir wollen jetzt mal keinen Namen nennen. Ja, hatten wir. Das stimmt. Ich glaube, das ist auch richtig, das zu machen, glaube ich, ist richtig. Das sollte man auch tun. Ich habe das jetzt nur rein, also meine Antwort war jetzt auf der reinen Sachebene, ob das klug ist oder nicht, aber da gehört natürlich eine emotionale Ebene oder eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber schon noch dazu. Deswegen, wie soll ich das sagen? Ich glaube schon, dass wir das versuchen, im Betrieb Menschen auch eine Chance zu geben oder vor allen Dingen, wenn Dinge nicht auf Anhieb klappen, dass man dann sagt, komm, was müssen wir tun, damit es irgendwie besser wird, damit wir die Charakterschwächen ausgleichen? Da bin ich schon der Meinung, dass man das tun sollte. Aber das muss man sich natürlich auch schon, das muss man sich schon leisten können. Das muss man bewusst machen. Also das muss man Wie soll ich das sagen? Das ist eine Sache, die man ganz bewusst tut und dass man weiß, dass das kostet Zeit und Geld und Kraft, das zu machen, und wir wollen es trotzdem tun. Wir wollen das tun. Was ich nicht mehr mag, so hätte ich es früher gemacht, ich hätte einfach blauäugig gesagt, ja, okay, komm, passt schon, machen wir einfach. Ich möchte das gerne rationaler beurteilen und dann aber mich trotzdem dafür entscheiden, das Richtige zu tun. Ja. So. Nur nicht, ohne dass ich, also so, ja, so dumm oft einfach dumme Sachen gemacht. Ja. Deswegen ist es schon richtig, das zu machen. Und ich glaube, wir brauchen das heute mehr denn je. Wenn du jetzt, also das hat sich schon in den vergangenen Jahren, was die Auszubildenden und so angeht, hat sich schon vieles verändert. Die Verantwortungs-, also dass Leute Verantwortung übernehmen, das geht schon zurück. Man ist, die Leute schmeißen viel schneller hin, die haben viel schneller keinen Bock mehr. Die sind viel schneller, dass man denen sagt, nee, das ist, gehört nicht zu meinen Aufgaben, ich mache hier diese Aufgaben, die finde ich blöd und sowas. Das war früher schon anders.
Ja.
Ja. Wenn wir also solchen Leuten keine Chance geben, dann wird es keine, dann brauchen wir keine Auszubildenden mehr nehmen.
Naja, das sind ja nicht alle gleich.
Nee, das stimmt. Also wir haben tolle Auszubildende. Ich will es nochmal ganz kurz sagen, wir haben tolle Auszubildende. Aber es hat natürlich schon noch was damit zu tun, dass eine gewisse Reife schon mittlerweile ist, ne? Also, dass man, wir hatten jetzt schon einige Auszubildende, die eingestiegen sind, ein bisschen älter, die irgendwie später nochmal draufgekommen sind.
Nach der Schule, ja.
Die gesagt haben, jetzt möchte ich gerne nochmal eine Ausbildung machen. Und das merkst du einfach einen Riesenunterschied.
Hat schon Vorteile.
Ja, das ist schon toll. Wenn jemand Lust darauf hat, was zu lernen, ey, dann macht das richtig Spaß, zusammen was zu machen. Wenn da jemand kommt, der verantwortungsbewusst ist. Ich sage ja unseren Kindern immer, wenn ihr heutzutage müsst ihr verantwortungsbewusst und fleißig sein. Wenn ihr diese zwei Sachen seid, dann marschiert ihr an allen vorbei. Also du wirst überall, in jedem Betrieb wirst du eine bessere Position kriegen, du wirst im Grunde, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unter normalen Umständen, unter normalen menschlich gedachten Umständen, wirst du überall Karriere machen können, wenn du dich an diese Sachen hältst. Verantwortungsbewusstsein und Disziplin.
Fleiß, hast du eben gesagt.
Fleiß, ja. Naja, Verantwortungsbewusstsein, Disziplin ist ein bisschen ähnlich.
Ja.
So, mal gucken, ob sie das ernst nehmen. Zweifel.
Ob noch was kommt.
Ne? Ob noch was kommt. Ja.
Ja, jetzt noch eine Frage der Arbeit hier, bezüglich der Arbeit. Nimmst du die aktuelle Entwicklung der künstlichen Intelligenz als potenzielle Gefahr für dein eigenes Berufsfeld wahr?
Tatsächlich aktuell nicht. Also ganz am Anfang, als das so aufkam, als so ChatGPT kam und dann dieser Artikel kam, ja, okay, jetzt braucht keiner keinen mehr, weil wir haben ja für alles künstliche Intelligenz. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, aktuell nicht, aus folgendem Grund. Die künstliche Intelligenz, die nutzen ja mittlerweile alle und wir müssen nur aufpassen, dass wir es auch nutzen, weil dadurch einfach Prozesse schneller gehen oder Arbeitsabläufe, wo man vorher, keine Ahnung, wo ein Mitarbeiter vorher 2-3 Stunden dran gearbeitet hat, das kann ich nicht in Zukunft mit 2-3 Stunden abrechnen, weil es mit KI einfach viel schneller geht. Aber was man natürlich bei künstlicher Intelligenz immer wieder merkt, ist, die künstliche Intelligenz versteht das Menschliche nicht. Sie versteht nicht dein Gegenüber. Wir haben vorhin gerade an einem Text gesessen für einen Kunden. Und dann dieses, ich weiß, wie mein Kunde ist, was er mag, was er nicht mag. Bei dem einen Kunden kannst du sagen, ich sag mal, in einer Dankesmail kannst du sagen, Sie als Kunden haben uns so weit gebracht. Ein anderer Kunde wird sagen, nein, das empfinde ich so nicht. Das kannst du bei ihm so nicht sagen. Und die KI, die spuckt einfach immer nur irgendwelche Texte aus. Und diese Texte, die sind nie on point, sage ich jetzt mal. Die muss man.
Ja, Persönliche fehlt?
Das Persönliche fehlt und die sind nie genau dahin, wo es hingehört. Also das heißt, man muss diese Dinge immer überarbeiten und nochmal drüber nachdenken. KI ist also eine Hilfe, aber sie wird nichts ersetzen. also nicht ersetzen, dass man dass Agenturen gebraucht werden. Mhm. Vor allen Dingen nicht, wenn es um konzeptionelle Sachen geht. Wenn du jetzt sagst, ich will einfach nur einen schönen Flyer für eine Einladung zu einem Weihnachtsfeier oder sowas von irgendwem, wo es kein Corporate Design gibt, wo es all diese Dinge nicht gibt, da kann man das machen. Oder vielleicht auch in Zukunft mit Corporate Design, wo man sagt, okay, anhand dessen mach mir mal einen Flyer, der nur mal zu einer Weihnachtsfeier einlädt. Das wird okay sein. Aber wenn du konzeptionell Dinge zusammenbringst, wenn du gemeinsam Ziele erreichen willst, wo du über Sachen nachdenken musst, dann wird KI, mache ich mir keine Sorgen. Aber unsere Arbeit wird vielleicht mehr konzeptioneller werden. Das heißt, dass die Maßnahmen erarbeiten, wird die KI schon hilfreich sein. Deswegen, lange Antwort, nein.
Ich hab noch eine Frage, die habe ich vorhin übersehen, die ist so rückblickend deine Vergangenheit bezogen. Welche Phase oder welchen Tag in deinem Leben würdest du nochmal erleben wollen, um dann Dinge anders zu tun oder zu entscheiden? Fand ich ganz spannend.
Also es gibt vieles in meiner Vergangenheit, in meiner Jugendzeit, was richtig blöd war, wo ich mich für schäme, was ich gemacht habe, wie ich mich verhalten habe und sowas. Also es gibt schon viele Dinge, die richtig dumm waren. Ich würde gerne diese schulische Phase, wo ich einfach, also mich hat das frustriert, dass ich zum Beispiel dass ich in der Abendschule meinen Abschluss nachholen musste. Mich hat das frustriert, dass ich dann mein Studium neben Beruf und Familie und sowas machen musste.
Währenddessen hat es dich frustriert, während du das gemacht hast?
Ja, ja.
Da hättest du schon zurückgedreht?
Ja. Also ich fand das einfach schade, dass ich diesen Weg nicht so normal gehen konnte, wie andere das getan haben, dass sie im Grunde normal Schule gemacht haben, normalen Abschluss gemacht haben, dann irgendwie studieren gegangen sind, weil mir diese Studienzeit, wenn du das neben Beruf und Arbeit und Familie machst, das ist ein irgendwie, wie kriege ich das irgendwie hin? Das hat nichts mit Studentenzeit zu tun. Aber ich glaube auf der anderen Seite, ich glaube, das sind genau die Dinge, die aber auch nötig waren. Also das war schon auch Zerbruch, das zu erleben. Also ich kann mich erinnern, als ich habe ja, ich bin ja von der Schule gegangen ohne Abschluss. Und danach habe ich in einer Abendschule ich habe dann gearbeitet eine Weile und habe dann angefangen, in einer Abendschule meinen Schulabschluss nachzuholen. Also musste ich zwei Jahre jeden Abend in der Woche musste ich in die Schule fahren. So, und da waren meine Fehlzeiten jetzt auch nicht so viel besser als vorher. Also das heißt, charakterlich hatte sich da jetzt noch nie so viel geändert. Und dann am Ende dieser zwei Jahre, dann stand ich so auf der Kippe, dass ich es vielleicht wieder nicht packe, weil ich einfach zu viel nicht da war. Und das hat ja was mit mir gemacht. Das hat ja irgendwie mich zerbrochen im Grunde. Ich sag mal im Sinne von, also im positiven Sinne. Es ist mir einfach ganz hart aufgezeigt, ey, du packst das nicht alleine. Du bist einfach, du brauchst Hilfe von Gott, sage ich jetzt mal platt. Und ich weiß, damals, da war ich ja noch nicht Christ, ich hatte damit nichts zu tun, aber da habe ich schon gebetet. Da habe ich, ich weiß, das war die Verkündigung der Noten und ich, nach meiner Berechnung, war ich über 30% Fehlzeit und ich weiß, es gab eine Regelung, über 30% Fehlzeit bedeutet eine 5. Das heißt, ich hätte es wieder nicht gepackt. Ich hätte jetzt also quasi diese zwei Jahre wieder in den Wind geschossen und ich bin auf Toilette gegangen, kurz vor der Verkündigung der Noten und ich bin im Flur unterwegs gewesen und habe gebetet und habe gesagt, Gott, kann das sein? Habe ich wirklich wieder alles weggeworfen, weil ich mich nicht unter Kontrolle habe, nicht hingehe, wenn ich hingehen muss, weil ich so undiszipliniert bin, so verantwortungslos. Also das war schon Zerbruch, diese Feststellung, du hast schon wieder alles weggeworfen. Bin dann hochgegangen in die Klasse und aus irgendeinem Grund habe ich dann nicht, habe ich eigentlich tatsächlich mit einem recht, ich sag mal, recht guten Abschluss dann gemacht. Also das war, hat geklappt. Aber deswegen kann ich nicht sagen, also wenn ich zurückdenke, würde ich sagen, ich wünschte es mir anders, aber Ich glaube, es war nötig. Ich glaube, es war auch
gebraucht, ne?
Ja, ich glaube, es war auch nötig. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dieses ich wollte gerne wer sein. Ich glaube, wenn ich in meinem Betrieb, wenn der Betrieb von Anfang an gut gelaufen wäre, dann wäre ich arrogant und hochnäsig. Ich glaube, dann würde ich denken, ey, ihr habt alle keine Ahnung. Alle, bei denen es nicht läuft, ihr habt alle keine Ahnung. Kommt zu mir, fragt mich, ich erkläre es euch. Jetzt hat das schon dazu geführt, dass man echt demütig ist, in dem Sinne von, ich weiß, dass das nicht so leicht ist. Mhm. Also, und deswegen, ja, kann ich sagen, es wäre besser, anders besser gewesen. Ja, ich hätte gerne mir das erspart, aber ich glaube, es war nötig.
Welche Fähigkeit würdest du dir gerne schenken lassen?
Zielstrebigkeit.
Ganz einfach.
Ich wäre gerne, also das ist ein Thema, worüber ich schon oft drüber nachgedacht habe, deswegen kann ich es jetzt so schnell sagen. Ich wäre gerne zielstrebiger. Ich merke oft, dass mir also vom Charakter bin ich natürlich immer noch so, dass ich viele Ideen habe und total viel irgendwie auf vielen Hochzeiten irgendwie tanzen will. Und dann mich sehr disziplinieren muss, um Dinge dann durchzuziehen. Das klappt natürlich heute schon viel, viel besser. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass da viel Veränderung passiert ist. Aber grundsätzlich würde ich mir manchmal wünschen, dass es mich nicht so viel Anstrengung kostet. Ich möchte gerne, okay, das möchte ich machen und dann zieh es durch. Dann geh diesen Weg. Aber ich habe auch in der Vergangenheit auch einen positiven Wert daraus kennengelernt. Und das jetzt nicht als Rechtfertigung, sondern als, ich freue mich da einfach darüber. Diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, mangelnde Zielstrebigkeit führt dazu, dass ich mir schnell Zeit für Menschen nehmen kann. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Problem oder ich habe eine Not und ich möchte mal mit dir darüber reden, dann nehme ich mir die Zeit, egal, was gerade ist irgendwie so, ne? Jemand, der zielstrebig ist, dem fällt das schwer, weil der hat ja eigentlich einen Plan, der will ja gerade wohin und dieses Gespräch crasht meinen Plan. Und das habe ich nicht. Ich kann einfach wirklich ganz frei dann sagen, hey, klar, setz dich hin, lass uns drüber reden. Und das, finde ich, ist eigentlich eine positive Eigenschaft. Ich möchte das nur, dass das alles im Rahmen bleibt. Und das ist natürlich, man fällt ja immer von einer Seite vom Pferd irgendwie runter. Ja.
Aber das stimmt, das ist eine richtig coole Eigenschaft, finde ich gerade. Also ich glaube, gerade die Kinder, die schätzen das auch sehr an. Also ich finde, in unserer Familie macht das das ist eine richtig gute Sache.
Ja, danke. Aber ich würde mir schon trotzdem wünschen, diese Zielstrebigkeit zu sagen, okay, das ist mein Plan, das ziehe ich durch. Das ist zu tun, was richtig ist. Also ich lasse mich schnell ablenken von Dingen und ich möchte gerne mich hinsetzen, rational überlegen, was ist das Richtige jetzt? Und das weiß man in der Regel. Also ich weiß oft, was das Richtige ist, okay, was jetzt dran ist. Und dann lasse ich mich aber so schnell ablenken von irgendwelchen Sachen oder mache dann irgendwie Dinge, die auch wichtig sind, aber eigentlich wäre was anderes wichtiger. Ich mache dann irgendwie doch mehr das, worauf ich irgendwie Lust habe, dass das überhaupt ein Thema ist. Ich will das gar nicht. Ich will, dass ich immer das tue, was richtig ist.
So. Perfekt
sein. Ich möchte perfekt sein.
Ja, super. Es kamen einige Fragen rein, die so in diese Richtung gehen. Kannst du manchmal auch böse sein? Böse gucken, depressiv gucken? Man kennt dich immer nur fröhlich. Bist du manchmal gestresst? Und wovon lässt du dich stressen? Bist du manchmal gerne allein?
Ja, okay. Ja, die Frage musst du ja beantworten eigentlich.
Nö, das darfst du machen.
Also ich bin schon manchmal gestresst. Also Stress kenne ich schon sehr gut.
Ja, was stresst dich denn?
Mich stresst viel Situationen an der Arbeit. Also das ist, glaube ich, das ist schon so, das, was bei uns immer so ein Hauptthema ist Arbeit. Wenn Dinge nicht rund laufen, stresst mich das. Keine Ahnung, was alles irgendwie gemacht werden muss, was noch nötig ist. Also das sind Dinge, die mich stressen. Mhm. Damit kann ich auch.
Aber nur beruflich. Zu nur Hause geht es eigentlich, ne?
Na, aber bin ich zu Hause dann auch gestresst?
Ja, ich meine, die Dinge zu Hause stressen dich nicht.
Mhm. Ja, schon.
Wenn sie zu Hause nicht rundlaufen.
Ach so, wenn Dinge zu Hause nicht rundlaufen. Das meine ich. Ja. Ja,
ja, ich meine, klar, du kommst dann vielleicht gestresst nach Hause und dann kommt noch irgendwas obendrauf, aber die Dinge zu Hause an sich stressen dich jetzt nicht so, wenn da jetzt irgendwas nicht so läuft.
Nee, das stimmt.
Kannst du eigentlich recht locker mit umgehen.
Ja, stimmt. Ja.
Das ist halt der Verantwortungsbereich wahrscheinlich, ne?
Ja, ich fühle mich schon natürlich schon weniger verantwortlich für das, was also früher ja noch weniger, was richtig blöd war. Da habe ich, das musste ich auch über die Jahre lernen, dass ich nicht, also dass ich nicht zu Hause keine Verantwortung habe. So, das habe ich oft, also habe ich früher schon so gelebt, dass man im Grunde das Gefühl hatte, okay, ich komme jetzt nach Hause und ich weiß noch, dann hast du manchmal Sachen erzählt, die irgendwie nicht so rundgelaufen sind. Und dann habe ich gedacht, okay, gut. Der wird ja bald fertig sein mit dem Erzählen und dann wird das ja schon irgendwie, und es war mir im Grunde egal, wird schon irgendwie, alles irgendwie, ist egal. Bis ich irgendwann mal gelernt habe, nee, warte mal kurz, ich habe eine Verantwortung zu Hause, also ich kann, das geht nicht, das ist genauso mein Verantwortungsbereich, wenn zu Hause Dinge nicht in Ordnung sind. Und wenn es gut läuft, ist das cool, aber wenn meine Frau kommt und sagt, ich habe hier ein Problem und das funktioniert nicht, dann habe ich mich da genauso reinzuhängen, wie wenn ich an der Arbeit ein Problem habe. Da bin ich genauso verantwortlich für. Ja, das gelingt vielleicht nicht immer gleich gut, doch, aber...
Machst du super.
Ja, kann ich böse gucken? Ja, klar kann ich böse gucken. Ich kann manchmal richtig böse sein, oder?
Nee, böse gucken.
Böse gucken nur? Ja, hey, aber ich bin, glaube ich, schon nicht so viel böse, ne?
Du bist eigentlich nicht böse. Du guckst schon manchmal depressiv so, ne? Hier war so die Frage, depressiv gucken oder bist du manchmal gerne allein? Ja, ja, ja. Und immer aber darauf bezogen, wenn es an der Arbeit kacke läuft, dann bist du gestresst, depressiv und gerne allein.
Ja, ja, verrückt eigentlich, was die Arbeit für einen Raum einnimmt, ne? Also eigentlich irgendwie viel zu groß, ja. Viel zu viel.
Schon.
Aber tatsächlich ist es so, dass die Arbeit, also der Betrieb, nimmt meine meiste Kapazität. Und dann ist das ja auch so, also das kriege ich ja dann selber mittlerweile mit, dass ich nach Hause komme und du stellst mir irgendwelche Fragen und ich, da ist einfach nichts mehr übrig. Der Tank ist leer, ich kann über nichts mehr nachdenken, ich will über nichts mehr nachdenken. Ja, dann fühlt man sich natürlich auch vielleicht schnell alleine gelassen, ne?
Das geht schon. Ich fordere das dann ein. Dann rede ich halt lauter.
Das stimmt.
Wie sieht denn für dich ein richtig schöner Tag aus?
Ein richtig schöner Tag. Also ich habe tatsächlich viele schöne Tage mittlerweile. Das ist, komme wieder auf das Thema zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe.
Wie es dir geht.
Wie es mir geht, genau. Ich habe eigentlich viele schöne Tage. Ich mache sie mir selber oft kaputt, indem ich die Dinge, die gerade nicht so gut sind, zu groß werden lasse. Aber ich mag meine Arbeit total. Ich liebe es, über Dinge nachzudenken, die man irgendwie, wo man Sachen verbessern kann, wo man über Dinge nachdenkt, wie zum Beispiel, wie kann man ein Ziel erreichen, wenn ein Kunde ein Problem hat, in der Außendarstellung oder sowas, und man sich dann hinsetzt und darüber nachdenkt, wie kann man, was für eine Headline würde helfen, damit die Zielgruppe das liest und dann sagt, das mag ich total.
So sieht für dich ein richtig schöner Tag aus.
Also, okay, du willst den ganzen Tag wissen, oder was?
Nee, ich weiß nicht. Ich habe jetzt irgendwie mit einer anderen Antwort gerechnet, aber ist doch okay. Also für mich
sieht ein schöner Tag aus, wenn ich, also morgens, wenn ich es schaffe, ich fahre oft mit meinem Auto morgens an irgendein Wasser oder an irgendein Waldstück oder irgendwie sowas und dann nehme ich mir die Bibel zur Hand. Das liebe ich, wenn ich morgens es geschafft habe, richtig früh aufzustehen, dass ich nicht die Not habe, das Gefühl habe, ich müsste eigentlich schon an der Arbeit sein. Also wenn ich das schaffe, dann bin ich ich rede jetzt von einem richtig schönen Tag, ne?
Ja.
Das heißt, dann bin ich um 5 Uhr aufgestanden und dann bin ich, habe ich eine Stunde irgendwie Zeit oder manchmal sogar länger irgendwo zu stehen. Und dann fahre ich morgens ins Büro, dann ist wenige Leute da, sagen wir es mal so. Und es ist die Mitarbeiter kommen und es ist eine fröhliche Stimmung. Ich mag Freude. Ich mag es, wenn Menschen fröhlich sind. Das mag ich total. Und dann, wenn ich dann irgendwie auch noch ein paar coole Dinge abgeschlossen habe, wo man dann sieht, jawohl, das ist fertig geworden, da können jetzt, also der Kunde ist zufrieden, das ist für mich schön. Und wenn ich dann sage, Schatz, komm, wir hauen jetzt ab und gehen essen zusammen, das ist für mich ein schöner Tag.
Gut.
Ich habe alles reingepackt in so einen
ja,
Tag.
Ja, ich hab was ganz anderes erwartet. Ich dachte, das würde auf jeden Fall ein Wochenende, dann ein Tag an einem Wochenende oder an einem Urlaubstag sein. Ich habe es irgendwie gar nicht auf die Arbeit bezogen, aber siehst du, so sieht für dich ein schöner Tag aus.
Ah, ich habe das jetzt irgendwie im Arbeitskontext
ja,
irgendwie
ist ja
auch
egal,
gesehen.
Ne? Ist halt scheinbar ein schöner Tag dann für dich. Super.
Das muss ich mal verstehen, noch nicht so ganz, ob ich durch die Blume da was nicht... Ich liebe es auch, mit dir so mittendrin abzuhauen.
Ja, ich weiß. Jetzt haben wir ein paar Fragen noch, die so zum Jahresende so gut passen. Welche Erwartung hat sich dieses Jahr nicht erfüllt und was hast du daraus mitgenommen?
Meine geschäftlichen Erwartungen haben sich dieses Jahr nicht erfüllt. Ich hatte eine andere Hoffnung. Was ich daraus mitgenommen habe, ist einmal mehr, ich habe eine Aufgabe, ich muss fleißig sein, ich muss diszipliniert sein, meine Arbeiten machen oder sowas, aber ich weiß auch immer mehr, dass da jemand drüber steht, der führt und lenkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über was Aufträge angeht, da kommen Aufträge rein, wo ich denke, boah, da habe ich jetzt gar nichts für gemacht. Es kam einfach jemand, der gesagt hat, hier, wir brauchen das und das. Und dann bist du auf einmal total ausgelastet, wo du vorher vielleicht gedacht hast, oh, wir haben irgendwie weniger Arbeit. Und auf der anderen Seite aber genauso andersrum. Ich kann alles toll geplant haben und kann tolle Aufträge reingeholt haben und dann sind aber, keine Ahnung, sind Todesfälle in Familien von Mitarbeitern, sind Krankheitsfälle, sind Mitarbeiter fallen aus und du kommst einfach nicht voran, du kannst es nicht ändern, du kannst nichts anders machen. Also diese Abhängigkeit von Gott, die wird mir immer deutlicher, immer bewusster. Weiß ich schon seit vielen Jahren und trotzdem ist es mir immer wieder neu bewusst. Hm. Ja.
Wenn du 2025 einen Neustart-Button drücken könntest, würdest du es tun?
Nee, würde ich nicht. Ich würde, glaube ich, lieber jetzt 2026 nochmal neu angehen.
Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht so gemeint war, aber ich weiß es nicht.
Weil auch viele gute Dinge passiert sind. Also ich habe keine Ahnung, wir haben neulich hier zu Hause zusammengesessen mit unserer Familie, mit den Kindern und das erfüllt mich mit so einer, es erfüllt mich mit so einer Dankbarkeit, zu sehen, dass unsere Kinder alle zusammen am Tisch sitzen und wir so ein gutes Miteinander haben. Was für eine tolle, wie ich das genießen kann. Und das war ja nicht immer so. Also das sieht jetzt so aus, als wenn das einfach immer so war. Das war nicht immer so. Wir hatten durchaus auch echt Krisenzeiten in der Familie, ob wir untereinander oder auch mit den Kindern und so. Und deswegen, ich weiß das so zu schätzen, wenn wir zusammensitzen. Ich liebe es einfach. Und würde ich das ja auch resetten. Hm. Deswegen, nein.
Wenn du Weihnachten nur mit drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das? Kommen wir mal zur Weihnachtszeit.
Jesus ist geboren.
Es waren schon drei. Gut. Und gibt es etwas, das du an den Feiertagen ganz bewusst nicht machst?
Also Weihnachtsfeiertage haben für mich ein... in den letzten Jahren immer verstärkter. Weihnachten ist ja nicht, also Weihnachten hat sich so ein bisschen zu einem Fest entwickelt, ja, wir schenken uns alle Geschenke und das ist ein tolles Fest des Friedens und der Liebe und wir sitzen alle schön zusammen und so und feiern das. Und ich möchte da ganz bewusst, möchte ich da nicht hin. Ich möchte eigentlich, ich versuche eigentlich zurückzurudern. Zu Weihnachten ist Jesus geboren. Und dass wir das auch feiern. Also wir schenken uns Geschenke, weil es ein Fest der Liebe ist, aber das Fest der Liebe ist, weil Jesus geboren ist. Mhm. Also nicht, nicht losgelöst von Jesus. Und deswegen, das sage ich ja auch immer den Kindern, wenn wir darüber sprechen. Ich versuche immer irgendwie das reinzuquetschen. Ich merke schon so, okay, ja, gut, danke, Vater. schön, dass du es jetzt nochmal gesagt hast. Aber irgendwie, für mich ist das Fest zu sehr von dem abgedriftet, was es, so wie ich finde, eigentlich sein sollte. Es ist ein, Jesus ist geboren. Das ist das Besondere am Weihnachtsfest. Das ist das, was irgendwie so herausragend ist. Und das möchte ich auch feiern. Und das hat sich durch Geschenke und durch Weihnachtsgans und Weihnachtsbaum und all diese Sachen so ein bisschen verlagert. Und das würde ich gerne wieder ein bisschen zurückholen. Weiß nicht so richtig, wie. Ich rede die letzten Jahre, wie gesagt, immer wieder darüber, aber hab manchmal das Gefühl, es nervt nur. Ja. Deswegen, ich will ganz bewusst nicht, dass das einfach nur ein schönes Fest ist. Hm. Ja.
Dass die Hauptsache Hauptsache bleibt.
Dass die Hauptsache, ja, genau. Dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Ja, das hast du schön gesagt.
Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
So grundsätzlich, oder?
Ja, weiß ich nicht. So zum Ende des Jahres.
Ich würde die Leute gerne motivieren wollen, sich Zeit zu nehmen, über die wesentlichen Dinge des Lebens Gedanken zu machen. Mhm. Ich habe schon das Empfinden, kann ich auch zumindest aus meinem Leben sagen, merke einfach, wie dieses ganze Social Media und all diese Dinge mich so ablenken und mir nicht den Raum geben, über Dinge nachzudenken. Mhm. Und ich würde jedem mal wünschen, dass er die Zeit hat, sich über Dinge nachzudenken. Über den Sinn des Lebens. Sich die Frage zu stellen, was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Ja, das würde ich wollen, dass die Leute darüber ein bisschen ins Grübeln kommen.
Cool. Und jetzt zum Schluss noch eine Frage. Macht dein Leben Sinn? Und wenn ja, welchen?
Ja, mein Leben macht Sinn. Mein Leben macht Sinn. Ich glaube, also ich musste irgendwann lernen, dass mein Leben da Sinn macht, wo ich bin und nicht da, wo ich hin möchte. Also ich weiß nicht, ob ich es erklären muss. Ich habe früher oft in der Zukunft gelebt. Immer in dem, wenn ich erst das und das habe oder das und das mache oder das und das bin, dann macht mein Leben Sinn. Ich weiß, du hast es damals zu mir gesagt, weil ich auch gerade im Betrieb, das ist schon, keine Ahnung, 15 Jahre her, da habe ich gesagt, was mache ich hier? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum sind wir hier in Bezug auf den Betrieb? Ja. Und dann hast du gesagt, vielleicht macht es doch Sinn. Vielleicht geht es nur nicht nur um Erfolg, sondern geht vielleicht auch um andere Dinge. Und ich habe irgendwann für mich zumindest gelernt, da, wo ich gerade bin, da kann ich etwas bewirken. Und das ist egal, in welcher Situation ich bin. Ob ich jetzt gerade meinem Nachbar beim Straßenkehren helfe oder ob ich, glaube ich, habe noch nie gemacht.
Stelle ich mir gerade vor, es wäre witzig.
Oder ob ich jetzt zu Hause bin in der Familie oder hier an der Arbeit bin oder sowas. Ich glaube, dass ich immer einen Auftrag habe. Ich glaube, ich habe immer einen Auftrag, Jesus zu repräsentieren. Und das gelingt mir nicht immer, aber das gibt mir auf jeden Fall die Gewissheit, dass es im Grunde egal ist, was ich mache. Es macht immer Sinn. Ja.
Wenn du es richtig machst.
Wenn ich es richtig mache, ja. Mache ich natürlich oft nicht richtig.
Ich wollte nur zum Verständnis.
Also, ich dachte, du wolltest das korrigieren.
Nein.
Ja. Ja, genau. Gut.
Ja, sehr schön.
Danke fürs Gespräch.
Ja,
ne?
Ich danke dir.